Was kostet eigentlich so ein Leben in den USA? Darüber wollen wir uns heute mal ein bisschen intensiver austauschen und haben uns dafür überlegt, dass wir euch einfach mal mitnehmen in unsere monatlichen Ausgaben. Und wir wollen uns heute mit dem Thema Wohnen, Lebensmittel, was kosten eigentlich Versicherungen, Krankenversicherungen, was kostet denn eigentlich die Schule oder die Kinderbetreuung in den USA und wie viel Geld braucht man eigentlich so im Monat für, naja, das Vergnügen. Also, herzlich willkommen zum Evolution Podcast. Ja, Jule, was kostet denn das Vergnügen?
Eine Menge. Als du so das Intro gemacht hast und ich dich so hab reden hören, dachte ich so, Mann, es läppert sich.
Ja, es läppert sich, aber ich finde ja, dass wenn man gerade so vor so einer Auswanderung ist oder auch so gerade angefangen hat mit der Auswanderung, ich weiß auch noch, boah, was hatten wir für Schiss, als wir das erste Mal zum Arzt gegangen sind, weil ich gedacht habe, ich bin jetzt gleich, keine Ahnung, 2 Monatsgehälter los, nur weil ich einmal irgendein Check-up bekomme oder so. Und dann wird man ganz schnell eines Besseren belehrt und es ist gar nicht so schlimm. Und wenn man das einfach alles mal so aufgelistet hat und auch mal von anderen hört, finde ich, es nimmt das einem auf jeden Fall richtig Angst. Ne?
Ja, genau, weil das ist lustig, dass du das sagst mit dem Arzt. Genau das Gleiche hatte ich damals auch, als wir hier angekommen sind. Und ich musste das erste Mal zum Arzt und ich habe hier so eine Vorgeschichte mit Thrombose. Und da weiß ich noch, dass ich dann so echt dachte, krass, ey, wenn du jetzt hier wirklich ins Krankenhaus musst. Und dann müssen die diese ganze Prozedur machen, wie das, was damals war, ne, mit Insulin, nicht Insulin, Quatsch, wie heißt das, Heparin. Ne, alles, was so da rumschwingt oder mitschwingt bei sowas. Gerade wenn man auch vielleicht chronisch krank ist, das sind tatsächlich Überlegungen, die sind gar nicht so sehr zu vernachlässigen. Da darf man sich tatsächlich mal genauer belesen, um zu gucken, dass man auch wirklich gut abgesichert ist. Weil es kann wirklich sehr schnell sehr teuer werden.
Ja, aber ich finde, also ich habe ja auch meine Schilddrüsenunterfunktion und brauche da ja auch einfach immer jeden Monat meine Medikamente. Und ich muss sagen, es ist gar nicht so viel mehr als in Deutschland. Ich muss es wirklich tatsächlich so sagen. Aber ja, dann fangen wir doch einfach mal direkt mit hier Arzt und Versicherungen im Allgemeinen und so weiter an. Also wir sind über den Arbeitgeber von Tobi versichert und ich fand das so krass, dass wir im Monat unterm Strich von den Abgaben weniger bezahlen als in Deutschland in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und also ich habe das mal aufgeschrieben für mein Buch, was irgendwann mal eines Tages kommt. habe ich das mal so ein bisschen detaillierter aufgeschrieben. Und wir zahlen wirklich zusammen, Tobi und ich, im Monat unter $300 Krankenversicherung. Das ist crazy. Also in Deutschland habe ich alleine von meinem Paycheck fast 450 Euro bezahlt oder so. Und klar, hier musst du dann deine Praxisgebühr bezahlen, wenn du zum Arzt gehst. Aber overall, wir haben halt aber auch den höchsten Plan. Es geht sogar noch günstiger. Wenn Tobi jetzt theoretisch alleine wäre und nicht seine Familie mitversichert, dann würde er für sich selbst mit dem höchsten Plan, mit der besten Versicherung, ich meine irgendwas über $45 oder so, liegt natürlich jetzt auch daran, der Arbeitgeber hat gut verhandelt, ne? Aber das, also es geht. Es geht wirklich. Es ist echt, ich habe mir da am Anfang so Sorgen gemacht und dieser Plan, der covert so gut wie alles. Also wir waren jetzt hier schon ein paar Mal beim Arzt. Tobi hatte ja auch so einen Thromboseverdacht. Was hat er bezahlt? Mit inklusive Bodyscan und allem Zip und Zap seine $20 Praxisgebühr, das war's.
Mhm. Ja, es kommt tatsächlich sehr auf den Arbeitgeber drauf an, was, ja, wie der verhandelt, was der, mit welchen Versicherungsagents der zusammenarbeitet. Und es ist ein recht komplexer Prozess. Ich habe das auf unserer Seite durch, als wir in unserer ersten Firma für die Mitarbeiter Healthcare Plans angeboten haben. Und es ist tatsächlich ein sehr komplexer Prozess, ehe man mal so evaluiert hat, was kann man anbieten, was kann man sich als Arbeitgeber auch leisten, weil je nachdem, welche Pläne du anbietest, zahlst du dann noch mehr dazu. Also, ne, weil der Arbeitgeber zahlt ja dann auch, ne, also ist auch jeder Arbeitgeber anders, by the way. Ne, also man kann sich als Arbeitgeber dann aussuchen, zahle ich gar nichts dazu, zahle ich irgendwie 20%, 50%, 80%, 100%. Das liegt bei jedem Arbeitgeber selbst. Und ich habe auch schon hier, als ich in Angestelltenverhältnissen war, ich hatte eins, das war ähnlich gelagert vom Preis her wie das, was du gerade beschreibst. Da hatten wir auch noch kein Kind. Und dann nachgelagert, als die Wally dann geboren war, haben wir tatsächlich auch im Monat als Familie knapp $800 bezahlt. Und da war schon der Arbeitgeberanteil mit drin. Ja, und das war ein relativ geringer Plan. Also da war nicht so viel abgedeckt. Und das ist halt immer was, was man sehr im Hinterkopf behalten muss, weil es Deutschland untypisch ist, wenn man hierher kommt und den Arbeitgeber wechselt, sofern man ne, visumstechnisch das kann. Da spielen tatsächlich diese Benefits, wie sie heißen, eine extrem große Rolle, um zu gucken, ist denn der Health Plan, auch wenn man gerade eine chronische Krankheit hat, ist das, was ich momentan an Services und Medikamenten und sowas bezahlt bekomme, ist das dann im Neuen auch wieder mit dabei? Oder wenn ich vorhabe, schwanger zu werden, auch so ein Thema, ne, dass man da halt genau guckt, was ist denn da drin und was nicht und was plane ich in den nächsten paar Jahren, hoffentlich nicht krank zu werden. Wer weiß das schon, ne? Das ist so in die Glaskugel gucken. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein total vielfältiges Feld.
Ja, also wer da irgendwie Bedarf hat, gerne mal in unsere Kommentare hier. Bei Spotify kann man tatsächlich jetzt auch Kommentare schreiben. Also das,
unter die Folgen?
Mhm. Ja, irgendwie so. Wie cool. Fandest du die Folge? Ja, da kannst du was reinschreiben. Also alle, die zuhören, schreibt doch mal rein, wie ihr die Folge jetzt hier fandet. Und wenn es nur ein Daumen hoch ist, ist ja egal, aber das wäre auf jeden Fall gut. Ja, genau, also mit der Versicherung. Ich finde aber tatsächlich so, overall kann man eigentlich schon sagen, es ist nicht so schlimm, wie es immer in Deutschland gemalt wird. Als hätte man jetzt hier dann so gar nichts. Also das finde ich halt, aber Krankenversicherung, da müssen wir echt vielleicht mal, also Benefits, da müssen wir vielleicht wirklich mal was Gesondertes drüber machen. Aber was ich halt zum Beispiel auch wichtig zu wissen fand oder gerne früher gewusst hätte, das Thema Versicherung Auto. Autoversicherung zum Beispiel, wenn du hier halt neu ankommst, du musst dir einfach bewusst machen, deine Autoversicherung kostet halt richtig viel Geld, selbst für eine blöde Teilkaskoversicherung oder so. Also wir haben wirklich am Anfang für die Autoversicherung fast $300 im Monat bezahlt. Und das ist aber einfach so. Und da darf man auch dieses deutsche, ich bezahle doch nicht so viel für eine Versicherung, das muss es doch bestimmt günstiger geben und so. Und du kannst gerne gucken, Geico, Progressive, Allstate vielleicht noch und State Farm. Das sind wirklich so die größten eigentlich. Und Geico sind die auch am besten so mit den ganzen Auswanderern, also mit Internationals sozusagen ganz gut können. Und die nehmen halt einfach so viel Geld. Und da darf man sich, glaube ich, echt von frei machen von diesem, ich bezahle doch nicht so viel, so ein Schwachsinn und so. Es ist einfach so. Also wir haben am Anfang fürs Auto wirklich im Monat $350 bezahlt oder so. Das ist jetzt auch dann schon ein bisschen gedroppt und das ist auch alles gut. Aber am Anfang darf man damit auf jeden Fall rechnen.
Ja, so war es bei uns auch. Momentan sind wir, glaube ich, bei, ich weiß gar nicht, 180 im Monat pro Auto. Also wir haben zwei Autos. Das ist so, wenn man unfallfrei fährt und keine Tickets bekommt, dann sind das so, denke ich, ganz gute Richtwerte, je nachdem, ne, wie in Deutschland, was du für ein Auto fährst, welche Kategorie ist das, wo lebst du. Das geht ja dann auch nach Postleitzahlengebiet. Und genau, was bei den Versicherungen noch interessant ist, zu wissen, dass man hier durchaus jedes Jahr gerne mal ein neues Angebot sich einholen darf, weil tatsächlich die Versicherungspreise extrem schwanken. Eben auch basierend darauf, ne, bist du in dem Jahr unfallfrei gefahren oder nicht und wie. Und das ist auf jeden Fall lohnenswert, da jedes Jahr mal so einen Rundumschlag zu machen. Das gilt im Übrigen auch für Wasser. Na gut, Wasser vielleicht unbedingt, aber Strom auf jeden Fall. Dass man da immer mal rumguckt, da kann man wirklich auch einiges sparen.
Ja, voll. Und diese, also was hier ja auch total cool ist, du bist ja nicht gebunden. Also selbst bei einer Autoversicherung, wenn du nach 3-4 Monaten ein günstigeres Angebot woanders kriegst, dann nimmst du es halt. Das ist nicht wie in Deutschland, dass man dann wirklich ein Jahr da irgendwie fest ist, sondern du bist dann halt einfach woanders. So, dann gehst du halt, dann kündigst du bei dem einen und dann gehst du halt einfach zu dem anderen. Finde ich auch sehr befreiend, irgendwie das im Hinterkopf zu haben. Und das ist halt wirklich so auch bei Handyverträgen zum Beispiel oder, also wir haben gar keine Handy, also wir haben keinen Handyvertrag, wir haben eine Prepaid-Karte. Auch übrigens ein cooler Tipp, du brauchst keinen Handyvertrag. Wenn du noch ein Handy aus Deutschland hast, dann kauf dir hier erstmal irgendeine SIM-Karte für, keine Ahnung, bei, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das, was wir da haben, ist egal. Irgendwelche Prepaid-Karten bei Walmart oder Target und wir zahlen $30 im Monat und haben Allnet, Flat und Giga, also alles easy peasy, ne, so.
Das habe ich übrigens damals auch gemacht, das weiß ich noch, als wir ausgewandert sind, weil du kriegst nämlich am Anfang auch gar keinen Handyvertrag, weil du keine Credit History hast. Deswegen sind diese Prepaid-Karten echt eine gute Alternative und ich hatte dann auch so, ich glaube, ich habe damals $50 bezahlt, weil ich unbegrenztes Internet haben wollte und das hat wunderbar funktioniert. Das Telefon hatte ich noch aus Deutschland, das war abbezahlt und dann war das die SIM-Karte unlocked oder das Telefon unlocked, wie auch immer. Man konnte es halt benutzen für jeden Anbieter und genau, das war gut.
Ja, und das und wenn wir jetzt so bei Versicherungen sind, wegen Auto und so, also Auto kaufen in den USA, mein persönlicher Tipp, auf jeden Fall irgendwie finanzieren. Also selbst wenn du gerade erst, warte, bis du deine SSN hast, warte, bis du deine erste Kreditkarte hast, warte 1-2 Monate, bis sich da ein bisschen Credit so, also bis du die ein paar Mal benutzt hast und dann geh zum Autohaus und kauf dir ein Auto. Und dann fall bitte nicht vom Stuhl, wenn die dir sagen, die Finanzierung sind 19,6% oder so. Es ist einfach so. Ne? Also das, da haben wir auch am Anfang, haben wir für das Auto im Monat, keine Ahnung, ich glaube $600 bezahlt oder so für so einen ollen Nissan Sports Dings. Also, naja, ist halt so.
Ja, es ist wirklich so. Und es ist der beste Weg, Credit History auch aufzubauen, ist so ein Auto zu finanzieren, weil entgegengesetzt des deutschen Systems ist es ja hier genau andersrum. In Deutschland gibt es die Schufa, da wird reingeschrieben, wenn du was nicht bezahlst. Und hier gibt es die Credit History, da wird reingeschrieben, jedes Mal, wenn du was bezahlst. Ja. Sehr vereinfacht gesagt, ne? Und das ist es genau, ja. so langfristige Dinge wie ein Autokredit, eine Hausfinanzierung, auch dann, wenn man dann genug Credit aufgebaut hat, die Handyverträge. Das sind alles so Dinge, die extrem viel helfen, Credit aufzubauen. Auch unter anderem so Store-Kreditkarten hier von Ann Taylor und weiß ich nicht, was gibt's, Victoria's Secret und so oder Kohl's und Co.
TJ Maxx.
Genau, oder Target. TJ Maxx, Kohl's. Das ist wirklich, weil die sind so ein bisschen begrenzt in dem, was man drauf tun kann oder was man damit eben ausgeben kann. Und dadurch ist also zum einen die Gefahr nicht so groß, Kreditrahmen zu überziehen. Und du kannst damit ganz gut erstmal eine History aufbauen.
Und jetzt kommt der ultimative Pro-Hack. Den habe ich damals von Katja bekommen. Katja, wenn du zuhörst, ich danke dir dafür. Gucke immer, wann dein Statement ist. So, sagen wir jetzt mal, deine Kreditkarte ist fällig am 13. eines jeden Monats. Dann kriegst du dein Statement. Dann schicken die dir die Abrechnung, was du bezahlen musst. Und wenn du deinen Credit Score richtig, richtig tweaken willst am Anfang, bezahlst du deine komplette Kreditkarte immer schon vor diesem Statement-Date ab, dass das Statement, was sie dir schicken, $0 ist. So, weil das, oder lass $50 drauf oder so, ist egal. Aber dass das Statement immer richtig niedrig ist und du nie deinen Kreditrahmen ausmaxst, weil du darfst nie mehr als 30 oder solltest nie mehr als 30% von deinem Kreditrahmen ausgemaxt haben. Deshalb guck genau, wann dein Statement ist. Die meisten Kreditkarten haben ja eh das erste Jahr immer interest-free und so. Das ist ja dann super. Da kann man ja immer mal ein bisschen so gucken, wann jetzt das Statement kommt und so. So machen wir das halt. So haben wir es halt immer jetzt gemacht. Und das ist wirklich der absolute Hack. Also zahl deine Kreditkarten auf Zero, gleich die aus, bevor das Statement kommt. Und dann hast du innerhalb von, also wir hatten innerhalb von 5-6 Monaten Credit Score von 730 oder so.
Klasse.
Ja. Das ist ja echt.
Genau. Und die ganzen Kreditkarteninstitute, die haben ja auch so Apps. Also, die haben so Apps, klar haben die Apps, logisch. Aber in den Apps kannst du so simulieren. Dann sagt er dir meistens auch, das ist gerade dein Credit Score. Und dann zeigt er dir auch meistens an, was da so reinzählt. Und dann kannst du auch simulieren, okay, wenn ich jetzt die nächste Balance bis dann und dann oder ich will mir jetzt ein Auto kaufen und will irgendwie die Anzahlung über die Kreditkarte machen, dann kann man auch schon simulieren und gucken, was das dann für einen Impact hat. Das fand ich damals ganz hilfreich, weil man dann erstmal so ein bisschen versteht, wenn man anfängt rumzuspielen, was macht denn eigentlich was und ist es wirklich so schlimm? Weil ne, jedes Mal, wenn du eine Kreditkartenabfrage machst, also ob du jetzt eine neue eröffnest oder irgendwo was Großes über die Kreditkarte kaufen willst und die deine Kreditwürdigkeit prüfen, impactet das ja auch immer wieder deinen Score. Das heißt, der rutscht dann immer erstmal wieder ein paar Punkte nach unten, bevor er dann mit dem nächsten Statement bezahlen wieder nach oben geht.
Ja, und die beste App auch dafür ist tatsächlich Credit Karma. Also ich habe Credit Karma oder Lending Tree. Das sind, glaube ich, so die zwei. Heißt das nicht Lending Tree? Ich glaube, ja. Die zwei sind echt cool, wenn es so um Credit Score und sowas alles geht, weil da kriegst du deinen Credit Score angezeigt, ohne halt einen Pull zu machen. Und das ist halt auch richtig gut. Jetzt sind wir aber voll in diesem Kreditthema abgedriftet. Okay, Kredit. Kann ich ja jetzt auch gerade ein Lied von Sing Hauskauf. So, Jule, ihr habt ja auch schon in einer Wohnung und auch in einem Haus gewohnt. Zur Miete jeweils, wir auch halt nur in den Apartments zur Miete. Was war, als ihr vor 10 Jahren, das würde mich auch mal interessieren, was war die Miete für ein Apartment in Florida vor 10 Jahren?
Da haben wir damals $1,200 bezahlt und das war für 2-Bedroom, 2-Bath, glaube ich. Das nannte sich Villa und das war eigentlich wie so ein Bungalow mit so einem Spitzdach und du kamst da rein und standest quasi im Wohnzimmer slash Küche slash Esszimmer und um das Wohnzimmer herum waren dann quasi Türen zu den einzelnen Zimmern und genau, da haben wir die ersten 3 Jahre haben wir da, glaube ich, gewohnt. Da haben wir 1200 bezahlt. Und dann stieg so ein bisschen unser Anspruch, wo wir gesagt haben, so jetzt wollen wir mal so ein bisschen größer und auch eine andere Gegend, weil wir waren so direkt an der Hauptverkehrsstraße, war alles nicht so ganz optimal. Und dann haben wir uns gesteigert, dann sind wir, glaube ich, von 1200 auf, lass mich nicht lügen, knapp 1800. Das war für uns echt schon ein enormer Sprung nach oben, wo wir schon echt so gedacht haben, schaffen wir das, können wir uns das leisten? Ne, weil es dann gibt's ja auch hier so Formeln, dass bei der Miete, wenn man sich was mietet, die Miete nicht mehr als 30% des Gesamteinkommens oder des gemeinschaftlichen Gesamteinkommens sein darf und solche Sachen. Ja, und dann haben wir aber gelernt, okay, erstmal machen, das Geld folgt dann irgendwie, das kommt dann und es hat auch bisher toi 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 jedes Mal geklappt und dann sind wir von der Wohnung in die nächste gezogen. Das war dann ein Haus, ein Einfamilienhaus. Da waren wir dann bei 2100, sowas. Das war dann kurz vor Corona, glaube ich, 2019 war das. Und dann, ja, nach Corona war es einfach nur noch bekloppt. Also zumindest in Florida. Die Preise, die sind sowas in die von in die Höhe geschossen. Wir haben dann letztendlich fast 2500 bezahlt. Für irgendwie 3 Schlafzimmer, 1,5 Bäder, Küche, Bad, Küche und Wohnzimmer. Und ja, das war krass. Deswegen haben wir dann auch gesagt, wir wollen aus Florida weg, weil ja, das war einfach nur absurd.
Was habt ihr jetzt in Georgia?
In Georgia haben wir jetzt 2200 plus dann noch Nebenkosten. Ne? Das sind dann nochmal so ungefähr $500-$600 mit Strom und Wasser und Internet und Versicherung, ja, und so.
Habt ihr Gas?
Nee. Wir haben hier kein Gas.
Ja, weil da bin ich ja hier fast, das ist total krass. Hier im Haus ist ja fast alles mit Gas. Also wirklich alles eigentlich, bis auf halt so Elektrik. Aber alles andere ist mit Gas. Und ich habe gestern meine NV Energy Bill bezahlt hier fürs Haus für den ersten Monat. Ja, $55.
Aber ja, ne?
Strom.
Krass.
Gas waren dann $135 für einen Monat. Geht aber auch. Und Internet mussten wir zu einem Anbieter hier gehen, der beim Internet, Leute, auch immer bitte passt auf, ey, also hier haben die halt nur Cox und Cox, die drosseln dein Internet. Die sagen, du kriegst dann maximal 45 Gigabyte oder so. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall richtig bescheuert hatten wir in der Wohnung nicht. Da hatten wir unendlich Internet über einen anderen Anbieter. Aber naja, egal. Und da zahlen wir, glaube ich, auch $50 im Monat oder so für Internet. Aber mit den Wohnungen und so, das war ähnlich bei uns auch. Also in North Carolina hatten wir 2 Bed, 2 Bath in so eine auch Community halt, ne? Und da haben wir $1,600 bezahlt nach Corona. Und dann hier in Vegas haben wir 1,9 bezahlt für 2 Bed, 2 Bad. Ein bisschen größer allerdings. Ja, und jetzt fürs Haus, also die Miete, die Mortgage hier fürs Haus, für den Kredit, kann man ja gucken. Das Haus hat $440,000 gekostet. Das finde ich ja hier auch so geil. Hier kannst du ja auch einfach so über Geld reden, weil kann eh jeder nachgucken. Ne? Also kann ja wirklich eh jeder nachgucken. Also das Haus hat $440,000 gekostet und wir zahlen im Monat $3,000 Mortgage. So, und das war für uns nämlich auch damals genau dieses so, scheiße, wenn wir ein Haus haben wollen, das wird auf jeden Fall teuer, aber das Geld folgt, wie du sagst. Wir haben jetzt sogar Januar und Februar sogar noch die Miete in Henderson bezahlt. Das heißt, wir hatten $5,000 Housing jeden Monat und es hat trotzdem geklappt. Das ist total, irgendwie klappt es immer. Das ist...
Ja, entweder verdient man mehr Geld tatsächlich, man zieht dann mehr Geld an, oder man gibt tatsächlich einfach dann erstmal auch weniger aus, weil man halt weiß, das ist jetzt erstmal anders. Das ist wirklich so dieses sich da vorher, ich meine, natürlich muss es im Verhältnis stehen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie weiß, ich verdiene irgendwie nur $3,000 im Monat und will mir eine Wohnung für 5.000 leisten, okay, dass das vielleicht nicht klappt, ist ja irgendwie logisch. Ne, aber wenn man halt so wieder so diesen nächsten Sprung und man zahlt irgendwie dann vielleicht $500 mehr oder 600 mehr, das sind tatsächlich Zahlen, wo man dann sagt, das kann man machen. Und ich finde sogar, dass teilweise das auch für einen so ein Ansporn ist, so ein bisschen wieder abzuleveln. So auf der Arbeit sich neue Verantwortlichkeiten zu suchen, vielleicht mal wieder eine Beförderung. Das bringt einen auch so ein bisschen nach vorne, wenn man immer nur guckt mit dem, was man sich sowieso gerade schon leisten kann. Ich finde, da bleibt man manchmal so ein bisschen stehen.
Mhm. Ja, finde ich auch. Finde ich einen richtig guten Punkt. Boah, das ist auch mal ein cooles Thema. Da müssen wir mal näher. Da finde ich richtig gut. Wir wollen ja noch ein bisschen jetzt hier, ich rush hier jetzt ein bisschen durch, aber ich will jetzt versuchen, in der Folge so viel Input rauszugeben, wie es halt irgendwie geht. Wenn man jetzt so Lebensmittel und Einkaufen und so berechnen würde, also ich muss natürlich sagen, ja, Lebensmittel sind hier schon teurer. Also ich bin ja letztens irgendwie... habe ich mit meiner Schwiegermutti gequatscht und dann sagt die, ja, der Käse kostet jetzt so viel Geld. Und dann denke ich so, warte mal, selbst beim Aldi hier und boah, wir kriegen Aldi, Jule, wir
echt?
Kriegen Aldi.
Auch schön.
Ja. Gott sei Dank, es ist so super. Aber weil der Käse beim Aldi hier kostet oder in North Carolina hat irgendwie $1,89 gekostet oder so. Und das war ja schon Dumpingpreis. Und wenn ich jetzt halt hier irgendwo in den Supermarkt gehe und halt, da machen wir auch ja irgendwann mal eine Folge drüber, so, du musst halt schon ein bisschen gucken, was du kaufst, dann kostet der Käse halt 2,50, 2,90, 3,15. So eine Tüte Käse. Deshalb Costco und Sam's Club it is. Naja, aber so overall für Groceries würde ich sagen, geben wir im Monat, also so aus dem Bauch heraus würde ich jetzt tatsächlich sagen, zwischen $400 und $500 aus für uns beide.
Ja, wir sind nah dran. Wir sind bei ungefähr $800 mit einem Kind. Also wir sind zu dritt und wir kaufen bei Lidl ein eigentlich zum größten Teil. Da sind jetzt auch Getränke schon mit drin, ne? Das ist jetzt nicht nur Essen und vielleicht auch mal hier und da eine Pizza, die man sich bestellt. Also das ist so all inclusive. Aber so mit $200 die Woche, eine dreiköpfige Familie, da bist du schon eigentlich im guten Mittelfeld. Mehr geht immer. Ne? Gehst du zu Whole Foods, Sprouts und Co. Kannst du gerne nochmal 30-40% obendrauf packen. Aber es war witzig. Ich bin heute mit der Valentina einkaufen gegangen und sie meinte, Mama, nur ein paar Snacks. Wir wollten wirklich nur ein paar Snacks kaufen. Also in Valentina-Sprache heißt das so viel wie eine Tüte Veggie-Straws. Ne? Das sind ja diese Pseudo.
Ich esse die auch gerne.
Pseudo-gesunden Chips-Dinger mit Gemüseextrakt oder whatever. Und dann hatte sie gesehen, ein paar Lind-Osterhäschen, diese kleinen, kosten ja dann auch nur $5 für 5 Stück, ne, wo ich mir denke, ey.
Ja, aber ohne Witz, weißt du, was das Krasse ist, was ich so krass finde? Ich war jetzt nämlich letztens auch, ich war bei Marshalls oder so und dann standen da auch die Lind-Osterhasen und ich guck so drauf, boah, made in Germany, alles klar, die kommen aus Deutschland, so, ne, und dann kostete ein so ein blöder Hase so 4,99 oder so, ne, und ich so, ach komm, ich nehm 2 mit, weil es aus Deutschland ist, die gute Schokolade.
Das ist echt, das würde in Deutschland kein Mensch ausgeben und die großen Lind-Osterhasen, wenn du die normal hier bei Publix kaufst, da bist du bei 8-9 Dollar.
Ja, das ist crazy. Genau wie Rocher. Hier so eine Rocher-Verpackung, $17. Sind die denn des Wahnsinns?
Komplett. Also,
naja, ja, aber ja, man kann halt wirklich so, ja, so, ne, für so 500 bis $800 für eine dreiköpfige Familie, 800 für wir jetzt als zweiköpfige Familie, 500. Aber ich muss auch sagen, wir leben auch wirklich gut. Also ich,
ja,
wir lassen es uns auch wirklich gut gehen. Man könnte sicherlich weniger bezahlen. Falls jetzt jemand sagt, um Gottes Willen, ich zahle nur $200 im Monat, gerne mal schreiben, fände ich auch mal spannend. Also ne, mhm, kann man ja auch mal so mal so eruieren. Ja, aber ja, ich finde halt Lebensmittel irgendwie
sind egal, sehr teuer.
Quatschen wir auch noch ja drüber. Ja, sind sehr teuer, genau. Und jetzt ein Punkt. Ich gucke hier die ganze Zeit ein bisschen auf die Uhr. Jetzt ein Punkt, wo ich jetzt nicht so relaten kann, aber Daycare, Schule. Die Wally ist ja auch in der Privatschule, ne? Also.
Mhm. Ja. Genau. Also da kann ich so ein bisschen was zu sagen. Und zwar, also erstmal zum Thema Daycare. Also alles, was quasi vor der Schule ist. Vom, sag ich mal, Alter 6 Monate oder 3 Monate eigentlich. Nein, eigentlich 6 Wochen, wenn wir ganz ehrlich sind. 6 Wochen bis 4, 4,5, das ist so Daycare-Alter und da zahlt man, das ist jetzt sehr unterschiedlich. Ich erzähle jetzt nur, wie es bei uns in Florida war. Also wir waren in Südflorida, West Palm Beach. Ja, da war es sehr preisintensiv. Also wir haben damals pro Woche $250 bezahlt für die Betreuung von dem Baby und ja, Windeln und sowas hat man halt alles mitgebracht. Essen war ja noch nicht so das Thema. Das war ja alles eigentlich nur ja, Muttermilch oder Flaschenmilch. Und wenn sie dann, als sie größer war, so ein bisschen, hat man halt mal so Fruchtsnacks und sowas halt in eine Brotdose gepackt und mitgegeben. Das war das. Und dann sind wir umgeschwenkt von Daycare auf Vorschule. Als sie so, ich glaube, 2,5, kurz vor 3 Jahren war das. Da ist er in eine Montessori-Vorschule gegangen. Und da haben, das war auch wieder West Palm Beach. Also die Preise, die haben einen jetzt wahrscheinlich tatsächlich voll vom Hocker. Da haben wir fast $2,000 im Monat bezahlt für die Vorschule. Also quasi die Rate von einem Haus fast, ne? Wenn man sich das so überlegt. Und dann sind wir hier nach Georgia gezogen und hier jetzt geht sie auch in eine Montessori-Schule, Privatschule. Und das ist dann, da sind wir momentan bei 1111 im Monat. Da ist aber schon das Essen mit drin. Also die kriegen da Mittagessen und Snacks, das ist schon mit einberechnet. Da sind komplett alle Schulmaterialien mit drin. Da sind Field Trips, also was wir früher so, ne, Klassenausflug, ist da alles schon mit einbegriffen oder inbegriffen. Und Schuluniformen müssen wir theoretisch auch nicht kaufen, weil die haben einen riesen Fundus an gebrauchten Uniformen. Und da kann man sich, weil ich meine, das ist richtig gute Qualität. Und das ist traurig, wenn du da $250 für 6 Schulkleider ausgibst und dann passen die nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen, die Kinder wachsen ja auch wie ja, Hulle, ne? Das ist, macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Also dann.
Genau. Ja, und deswegen, also die Schule, die ist echt sehr competitive im Pricing, muss man sagen. Da gibt's durchaus auch andere. Also, dass, wenn sie in Florida weiter in die Schule gegangen wäre, da wären wir jetzt bei knapp, naja, 20.000 im Jahr. Na, und hier sind wir so knapp bei der Hälfte.
Wart ihr nicht in Florida in dieser? Ich habe nur diese eine Geschichte im Kopf mit hier. Mama, wann kaufen wir denn ein Auto mit dem Tiger drauf? Nee, mit der Katze drauf.
Mit der Katze drauf, ja, mit dem Jaguar, genau. Ja, wir waren direkt in Palm Beach, schräg gegenüber von den ganzen Multi- Milliardären. Wir hatten Sicht auf die Yachten und so. Das war schon ja eine besondere Ecke mit besonderen Price-Tags.
Ja, ja, und da kommen wir zum Leisure, ne? Hier, was kostet denn Spaß hier eigentlich in Amerika? Aber also ich finde, das kann man voll schwer sagen, weil irgendwie gibt's so, kommt halt immer drauf an. Also ich finde, wenn du jetzt zum Beispiel halt essen gehst oder so, ja, das kostet halt auch Geld und ist auch teuer. Aber auch da, ich finde, das ist irgendwie nochmal jetzt zum, also so Leisure-mäßig, ich kann da kein Tag dran machen. Kannst du das?
Nee.
Was ihr so?
Nee. Es ist wirklich schwierig, weil ne, gerade auch mit Kind hast du da noch so die extracurricular Activities, wie jetzt irgendwie, also die Valentina ist zum Beispiel bei den Girl Scouts, da zahlst du einmal im Jahr $40 Mitgliedsbeitrag plus deine Uniform und dann war es das, ne? Dann ist quasi alles andere wird von den Kids erarbeitet, was die dann da an Ausgaben haben. Dann weiß ich nicht, wenn du Klavierstunden machst, da hatten wir unsere hier Klavierlehrer, auch Deutsche hier in Atlanta, die machen das total super, also sind richtig ausgebildete Konzertpianisten und die hatten $180 genommen im Monat für einmal die Woche Klavier spielen für 30 Minuten. Du kannst hier das Kind zu Gymnastics schicken, da zahlst du im Monat $250 bis $300. Ne? Also es kommt halt wirklich echt drauf an, was machst du. Kino, finde ich, geht eigentlich vom Preis her, je nachdem wieder.
Hatte ich auch im Kopf.
Ja,
ja, ja, aber Kino hatte ich auch im Kopf. So, Kino ist eigentlich voll okay. Also ja, so im Vergleich ist genauso teuer wie in Deutschland, glaube ich.
Ja, das sind so zwischen, je nach Film und je nach Kino, finde ich so zwischen, würde ich mal sagen, zwischen $8 und $15 pro Person, so je nachdem. Ne?
Ja, je nach Film. Und es gibt ja auch immer irgendwelche Apps und Coupons und irgendwelchen Kram,
ja,
wo man irgendwie nochmal was sparen kann oder so.
Was teuer ist, sind so Vergnügungsparks. Das finde ich absurd. Also wenn jemand irgendwie zu Disney geht, dann hast du irgendwie so für ein, ich will jetzt nicht lügen, also wenn jemand von euch hier und den Zuhörerinnen super Disney-Fan ist, finde ich das klasse. Dann kennt ihr euch bestimmt mit den Preisen besser aus als ich. Weil ich weiß, es ist auch sehr komplex. Ich habe einmal versucht, Disney-Tickets zu buchen und ich habe dann aufgegeben wegen der Komplexität, weil ich mir dachte so, keine Ahnung, welchen Pass und welche...
Ja, ja, dafür musst du Nerd sein, ey. Wirklich.
Ja, total. Also das habe ich dann, da bin ich dann ausgecheckt. Aber sowas finde ich, ist hier recht teuer. Also auch wenn so Special Events sind, hier, wir haben hier in Atlanta so einen botanischen Garten, der ist richtig schön. Und da ist der Eintritt so $35 pro Person im botanischen Garten. Und wenn dann noch mal zu Weihnachten irgendwelche bunten Lichter aufgebaut werden, was wirklich schön ist, wirklich schön. Ja, aber ich zahle doch nicht $120 für 3 Leute Eintritt, um mir blinkende Lichter anzugucken.
Nee, aber das hatten wir zum Beispiel in North Carolina auch. So ein Lichter-Christmas-Gedönse. Und da hat der Eintritt, glaube ich, $18 pro Person gekostet. Also es ist okay. Und hier in Vegas hatten wir das auch, so ein Weihnachtsmarkt Lichter-Labyrinth. Und da hat der Eintritt sogar mit Coupons irgendwie auch nur $15 gekostet. Also es kann man schwer einen Tag dran machen und irgendwann verliert man sowieso so ein bisschen das Verhältnis zu,
ja,
zu der Relation.
Also was man so gewohnt war, ne?
Der Relation.
Das Verhältnis zum Geld.
Ja, ja, nee, das Verhältnis zum Geld klingt irgendwie so abgehoben, aber so dieses so, ich gebe doch jetzt nicht so viel Geld für irgendwas aus. Der Osterhase, 4,99 für so einen Osterhasen würde ich in Deutschland im Leben nicht bezahlen und hier denke ich mir halt so, ja, was kommt aus Deutschland? Und ist es halt Schokolade, so gute Schokolade, also gebe ich dafür auch irgendwie Geld aus. Ja. Ich würde einfach, also genau, ja, das ist einfach, kann man schwer in Worte fassen, was man so für seine Freizeit ausgibt. Aber ja, möchtest du noch irgendwas adden? Ansonsten würde ich sagen, machen wir den Sack zu.
Ja, nee, ich finde, das ist, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung. Aber ja, wenn jemand von euch Fragen hat oder Feedback oder selber mal seine Erfahrungen teilen möchte, dann freuen wir uns da natürlich sehr drüber, weil das waren ja jetzt, wie gesagt, unsere persönlichen Eindrücke und Erfahrungen. Und da freuen wir uns natürlich sehr, wenn wir da ein bisschen vielfältiger noch mehr Input kriegen.
Ja, genau. Jule.
Nora.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.